Am Mikrofon Jochen Stöckmann. In den Räumen der Klassikstiftung Weimar begrüße ich Ulrich Raulf, Direktor des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Der Anlass für dieses Treffen ist die Präsentation einer neuen Zeitschrift für Ideengeschichte, die zusammen mit der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel vom Marbacher Literaturarchiv und der Weimarer Stiftung herausgegeben wird. Mein Gesprächspartner hat als Historiker Bücher über die französische Schule der Annales und den zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gefallenen Historiker Marc Bloch publiziert. Ulrich Raulf leitete das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In Ihrer beruflichen Vita, Herr Raulf, scheint auf den ersten Blick nichts hinzudeuten auf eine besondere Vorliebe für Archive. Nun aber sind Sie Herr über hunderte Regalmeter Papier, über Dichternachlässe und Zeitschriftenarchive und haben diesen Fundus zudem in relativ kurzer Zeit in den Blickpunkt zumindest einer interessierten Öffentlichkeit gerückt. Wie kam es dazu? Wie schafft man heutzutage Aufmerksamkeit für die Geisteswissenschaft?
Ja, Herr Stöckmann, gerade das Bloch-Buch, das Sie freundlicherweise erwähnt haben über Marc Bloch, ist aus dem Archiv heraus entstanden und derzeit sitze ich wieder an einem etwas dickeren Buch über das Nachleben von Stefan George und seinem Kreis. Das entsteht also auch vollkommen aus dem Archiv heraus. Ich kann eigentlich gar nicht anders schreiben, vielleicht aus Mangel an Imagination, aus Mangel an Fantasie.
Aber diese Fantasie, die müssen Sie ja nun den Besuchern des Literaturmuseums in irgendeiner Weise vermitteln.
Ja, der Mangel an eigener Fantasie ist eine Sache und die Fantasien, die wir im Archiv haben und die Fantasien, die das Archiv freizusetzen vermag, ist eine andere Sache. Dieser anderen Sache widme ich mich mit großer Lust. Und wenn man in einer Einrichtung tätig sein darf wie Marbach, dann liegt das ja auch sehr nahe, dass man die Fantasien und Phantasmen des Archivs zugänglich macht.
Marbach ist mittlerweile, das kann man wohl so sagen, eine Spezial- oder Forschungsbibliothek. Das demonstriert ja auch dieses gemeinsame Zeitschriftenprojekt mit Wolfenbüttel, dem Forschungszentrum für das Zeitalter des Barock, und Weimar, dem Hort der Klassiker und unter anderem auch der Nietzsche-Philologie.
Ja, wir sind nicht nur Forschungsbibliotheken, sondern wir sind auch Forschungsarchive. Marbach hat ja nicht nur die größte Bibliothek weltweit seiner Art zur neueren deutschen Literatur, sondern Marbach verfügt auch über ein äußerst umfangreiches literarisches Archiv mit ca. 1200 literarischen Nachlässen oder Vorlässen und ungefähr 20 Millionen Blatt literarischer Überlieferung. Und das macht, um zu unserer Zeitschrift zurückzukehren, natürlich auch den Reiz dieser Zeitschrift aus und ihr, wie man heute so sagt, Alleinstellungsmerkmal. Wir bieten also nicht nur Deutung, wie andere Zeitschriften auch, wir bieten erst recht nicht nur Meinung, wie viele Zeitungen und Printmedien, sondern wir bieten sozusagen den Rohstoff. Wir bieten Archivalien, Dinge, die gerade erst entdeckt wurden oder die gerade erst erworben wurden, die noch nicht gedruckt sind, die unbekannt sind und auf die sich die Deutung stürzen kann. Also Stoff, der Deutungsenergie freisetzen kann.
Das Motto Sammeln, Erschließen, Ausstellen, das umreißt die Aufgaben der Marbacher Institutionen. Es ist ja nicht nur eine. Wo sehen Sie derzeit die größten Schwierigkeiten? Angesichts der positiven Besucherzahlen sicherlich nicht im Bereich des Ausstellens.
Wir haben große Konkurrenz, auch gerade in Baden-Württemberg. Und man muss sehen, dass der einmal im Museum ausgegebene Euro ein im Museum ausgegebener Euro ist. Und wenn er im Kunstmuseum ausgegeben worden ist oder im Daimler-Benz-Museum, dann fehlt er trotzdem in unserer Kasse. Lassen wir mal die technischen Probleme beiseite, die wir in der Bibliothek haben. Da müssen wir umstellen, unsere gigantischen Zettelkataloge auf Digitalkatalog. Aber das sind Spezialaufgaben, sagen wir mal, zutage treten die aktuellen Probleme im Bereich der Erwerbungen. Wir leiden sehr unter den Verknappungen der Mittel, die uns die öffentliche Hand zur Verfügung stellt. Und wir sind in einer schwierigen Situation. Auf der einen Seite werden die Mittel knapper und auf der anderen Seite nimmt die Konkurrenz zu.
Was das Sammeln betrifft, gab es vor Ihrem Amtsantritt im Jahr 2004 den Umstand, dass der Surkamp Verlag etwa die Schätze seiner Peter-Surkamp-Stiftung an die Universität Frankfurt gegeben hat, nicht nach Marbach. Andere Namen sind Walter Benjamin, dessen Nachlass in Berlin an der Akademie der Künste liegt. Hat sich da etwas geändert seit Ihrem Amtsantritt? Gibt es Gegenbeispiele aus jüngerer Zeit?
Ja, Sie legen den Finger in die Wunde. Also Sie berühren da Dinge, die mich sehr geschmerzt haben. Zum Beispiel Siegfried Unselts Entscheidung gegen das Zentralarchiv für die, ja sagen wir mal, Verstreuung von Archiven. Er war ein großer Anhänger des Individualarchivs, so ist zum Beispiel das Köppenarchiv in Greifswald zustande gekommen. Und er hat sich dafür entschieden, das Surkamp-Archiv nicht nach Marbach zu geben, sondern an die Frankfurter Universität. Und so kommt es, dass also die Frankfurter Schule ein bisschen verstreut ist, also zwischen Frankfurt und Berlin. Sie nannten gerade also den Fall Benjamin. Adorno wird auch nach Berlin gehen, wie ich höre. Und von der ganzen Frankfurter Schule gibt es nur ein prominentes Mitglied, das wir in Marbach hüten, das ist Siegfried Krakauer. Aber wir haben unseren philosophischen Bestand und das ist sozusagen der zweite große Sammelschwerpunkt in Marbach neben der Literatur. Bei uns fing die große Zeit der Philosophie im Jahre des Herrn 68 an, als im Herbst 68 Martin Heidegger sein damals noch Archiv, also seinen Vorlass, seinen Nachlass zu Lebzeiten nach Marbach gab. Das geschah auf Anregung, auf Initiative von Hannah Arendt. Hannah Arendt hatte gehört, dass Heidegger Geld brauchte und daran dachte, sozusagen den Eckstein, das Zentralstück, nämlich das Manuskript von Sein und Zeit, nach Amerika zu verkaufen, riet ihm dringend ab und sagte, es muss in Deutschland bleiben, es musst du nach Marbach geben. Dann sorgte Hannah Arendt dafür, dass auch Karl Jaspers seine Papiere nach Marbach gab und sie selbst hat wenige Monate vor ihrem Tod in Marbach gearbeitet und die Korrespondenz von Jaspers sortiert und hat dann selber ihre Korrespondenzen mit Heidegger und mit Jaspers nach Marbach gegeben. Darauf, auf diesen Sockel haben wir aufgebaut, haben die Nachlässe von Hans-Georg Gadamer und von Hans Blumenberg dazu erworben. Jetzt kommt der Nachlass von Reinhard Koselleck. Wir bemühen uns sehr intensiv darum, die sogenannte Ritterschule, also die Münsteraner Schule der Philosophie, Joachim Ritter, dann seine ganzen prominenten Schüler, Udo Marquardt, Robert Spähmann, Hermann Lübbe nach Marbach zu ziehen.
Sie erwähnten Koselleck, dessen Tod verhindert hat, dass er zu einem Editorentreffen nach Marbach kam. Es ging um die Edition von Carl Schmitt.
Also Reinhard Koselleck hatte zugestimmt, seine Papiere nach Marbach zu geben und da zu diesen Papieren auch ein bedeutender Briefwechsel mit Carl Schmitt gehörte, der ja für den jungen Koselleck eine ganz wichtige Figur gewesen war, kamen wir auf die Idee, ihn zu bitten zu einem Vortrag über sein Verhältnis zu Schmitt und die prägende Kraft Schmidts für sein Werk und luden dazu die Schmidt-Editoren ein, die aktuell tätig sind. Es gibt momentan eine Reihe von Leuten, die gerade also wichtige Dokumente von Schmidt, Briefwechsel, zum Beispiel mit Forsthoff oder mit Blumenberg, edieren oder seine Tagebücher, und zwar Tagebücher aus den ganz interessanten, ganz heißen Jahren aus dem Ersten Weltkrieg und dann aus den Jahren 30 bis 34. Also von eminent hohem wissenschaftsgeschichtlichem Interesse. So war das verabredet und die sind auch gekommen. Wer nun leider nicht mehr kommen konnte, war Reinhard Koselleck, der unterdessen verstorben war. Wir haben aber trotzdem dieses Kolloquium mit den Schmidt-Editoren gemacht und es war also von einer unerhörten Intensität.
Karl Schmitt gilt ja als Kronjurist des Dritten Reiches, zumindest ein Rechtstheoretiker im doppelten Sinne. Also er war Jurist und er war angesiedelt auf der Seite der Konservativen. Nun hat ja in Marbach alles begonnen mit einem Aufruf von Wilhelm Dilthey 1889, man sollte den Staatsarchiven Archive der Literatur zur Seite stellen, um den Deutschen zum Bewusstsein ihrer selbst als Kulturnation zu verhelfen. Kann man daraus nicht ableiten, dass Marbach zu so etwas wie Objektivität verpflichtet ist?
Doch, und gerade weil das so ist, sammeln wir die Schriftsteller der schönen Literatur und Autoren der Philosophie ganz unbesehen ihrer politischen Couleur. Und wir enthalten uns auch ganz bewusst jeder historischen, jeder politischen Bewertung oder gar moralischen Bewertung. Und Sie werden nicht erleben, obwohl ich im früheren Leben Journalist war und durchaus auch gerne meine Meinung bilde und sage, Sie werden nicht erleben, dass ich in einer neuen Kontroversum Walser oder Handke oder wer auch immer es sein mag, von Marbach aus Stellung beziehe. Als Archivare sind wir gehalten, alle Autoren, die uns wichtig erscheinen, egal welcher politischen Couleur, zu sammeln, zu bewahren und auf die Nachwelt zu bringen. Die Guten wie die Bösen, die Linken wie die Rechten. Es ist nicht an uns zu unterscheiden.
Um noch einmal auf Diltay zurückzukommen, er hat ja favorisiert die Kraft der Autografen, der großen Dichter. Im Gegensatz dazu stand dann das, was Sie auch beim Studium in Frankreich sicherlich erlebt haben, nämlich Michel Foucault und Roland Barthes, die gegen diese Fixierung auf prominente Biografien, gegen die Tyrannei des Autors, das Archiv als Speicher anonymer Texte favorisiert haben, als Schaltstelle auch zwischen Geschichtsschreibung und moderner Literatur. Wofür haben Sie sich in Marbach entschieden? Für die glanzvolle Rückkehr zu Diltay oder die strukturalistische Forschung?
Das beides stimmt ja. Archive funktionieren vollkommen nach dem Diltay-Prinzip, das heißt nach dem Autor-Prinzip und nach dem biografischen Prinzip. Archive sammeln nach Autoren und das biografische, also das Leben-Werk-Prinzip, spielt eine ganz große Rolle. Aber darunter, unter dieser Ordnung des Alphabets, sehen Sie das ganze, die Strukturalisten hätten gesagt, das Gewimmel der Diskurse, die ganze Unruhe, die ganze Verrücktheit der Archive. Es ist unglaublich, also was Sie in Archiven alles finden. Und die Vielstimmigkeit der Archive und all die vielen Bezüge, die sich nicht dem biografischen Prinzip unterwerfen, sondern ganz anderen Prinzipien von Ideenverkettungen, Motivverkettungen und so weiter, die sind genauso real und definieren die Wirklichkeit des Archivs, mit der Sie auch tagtäglich zu tun haben. Also als Archivar in der Praxis gehorchen Sie zwei Göttern oder Halbgöttern. Der eine heißt Diltay und der andere heißt Foucault oder Barthes.
Diese wundersame Auferstehung der totgeglaubten Institution des Archivs ist zum einen beflügelt worden durch spektakuläre Archivfunde, zum anderen aber ja auch durch die Anwendung von PC und Internet, also eine weniger hierarchische Wissensordnung und einen quasi demokratischen Zugang für jeden. In beiden Fällen allerdings bleibt das Wissen auf gewisse Art unstrukturiert. Liegt hier die wesentliche Aufgabe des Bibliothekars oder auch des Archivars?
Der Archivar und auch der Bibliothekar muss gut zuhören, wenn der Benutzer spricht und wenn der Benutzer formuliert, was er sucht und wofür er das sucht. Er muss also erkennen, welche Fragestellung, welche Problemstellung dahinter steht. Ein guter Archivar, ein guter Bibliothekar ist so etwas wie ein Geburtshelfer. Er muss sozusagen dem Benutzer helfen, seinen Suchgedanken auf die Welt zu bringen und daraus ein Problem zu machen, mit dem sich das Archiv oder die Bibliothek fruchtbar befragen lässt. Und da liegt der Forschungsanteil des Archivars und Bibliothekars. Er ist Geburtshelfer und im Akt der erfolgreichen Geburtshilfe leistet er auch seinen Forschungsanteil.
Aus der Zeitschriftengründung spricht ja ein gewisser Optimismus und in Marbach ist es auch nicht schlecht bestellt. Wenn wir jetzt den Blick auf die Umgebung richten, die Probleme der Geisteswissenschaften. Beim allgemeinen Sparzwang geraten diese Fächer als erste ins Visier, die Fächer, denen man ein gewisses Luxurieren nachsagt. Zum Zweiten werden sie mit besonderer Skepsis betrachtet, weil sie wenig instrumentalisierbar oder funktionalisierbar sind. Und drittens geraten sie durch die spektakulären Fortschritte in den Naturwissenschaften im öffentlichen Bewusstsein immer mehr in den Hintergrund. Könnte Marbach, könnte auch diese Zeitschriftengründung ein Modell sein dafür, wie man den Geisteswissenschaften wieder etwas mehr Kraft gibt?
Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Wir müssen den Geisteswissenschaften gar keine Kraft geben. Wir können sie höchstens ermuntern, habt etwas mehr Selbstbewusstsein. Ihr könnt es euch leisten. Es gibt nach wie vor bedeutende Leistungen in den Geisteswissenschaften. Es gibt in Deutschland hervorragende Institute und Individuen. Und es gibt auch Leute, die sich dem Publikum mitteilen können, also die auf Deutsch gesagt schreiben können. Lassen wir mal die Problematik der kleinen Fächer, die Sie angesprochen haben. Also ich kann nicht, das werden Sie auch von mir nicht erwarten, ich kann nichts über die Zukunft der Byzantinistik oder der Bohemistik, was auch immer in Deutschland sagen. Aber was ich sehe, ist, dass es neben den Universitäten bedeutende Leistungen, geisteswissenschaftliche Leistungen, Forschungsleistungen gegeben hat, die aus den Museen gekommen sind, die aus den Bibliotheken, aus den Archiven gekommen sind. Das ist auch der Punkt, wo wir ansetzen, wo wir mit Fahrt aufnehmen. Und es ist ja vielleicht auch ein Zeichen der Zeit, aber auch ein gutes Zeichen der Zeit, dass wir mit unserer Gründung nicht aus den Kapitalen kommen und aus den klassischen Hochburgen der Geisteswissenschaften wie Tübingen, Göttingen, Freiburg, Marburg, sondern wir kommen aus drei Provinznestern in Deutschland, Wolfenbüttel, Weimar, Marbach, Entschuldigung, Weimar als Provinznest zu bezeichnen, aber heute ist es eben auch nicht viel mehr. Wir kommen aus diesen drei Städten in der Provinz und hinter uns liegen die großen Sammlungsleistungen, die zur Entstehung dieser Archive und dieser Forschungsbibliotheken geführt haben. Und das ist der Hintergrund, vor dem wir jetzt eine Zeitschrift machen, die mit den Universitäten leben und kommunizieren will und mit den Universitäten wachsen will und dort gelesen werden will, aber die nicht aus den Universitäten heraus entsteht. Und hinter dieser Gestalt des modernen Intellektuellen stehen andere Gestalten, also der Kleriker, der gelehrte Bibliothekar, der Humanist, eventuell auch der Fürstenberater, der Professor, der Scholar und so weiter. Also eine ganze Reihe von historischen Typen, die in der Vorfahrenschaft des Intellektuellen stehen. Ich würde nicht sagen, die Intellektuellen sollen sich jetzt auf diesen oder jenen Typ verpflichten. Ich habe auch nichts gegen Intellektuelle, die eine wichtige Rolle in den Medien spielen, ob sie nun Geisteswissenschaften studiert haben, wie Roger Willemsen, oder das nicht getan haben, wie, ich weiß nicht, was Anne Will studiert hat. Aber sie spielen natürlich auch eine ganz wichtige Rolle als Stichwortgeber. Und ich wäre sehr glücklich, also wenn wir mit unserer Zeitschrift nicht völlig abgeschottet wären gegen diese ganzen Wege und Schneisen, durch die Begriffe, Diskurse, Fragestellungen, wissenschaftliche Motive und Probleme in die Gesellschaft einwandern und eingeschleust, eingeflößt werden.
Man spricht davon, dass die Halbwertszeit von naturwissenschaftlicher Literatur mittlerweile so etwa bei 3,5 Jahren liegt. Also danach können die Publikationen als veraltet gelten, müssen auch nicht mehr aufbewahrt werden. In den Geisteswissenschaften ist es ja umgekehrt.
Ja, von mir als altem Geisteswissenschaftler werden Sie schwerlich Widerspruch erwarten. Aber sagen wir doch mal ganz realistisch, viel höher als in den Naturwissenschaften, Sie sagten 3,5 Jahre, ist auch in den Geisteswissenschaften die Umschlagszeit nicht. Vielleicht liegt sie da bei 7 Jahren, es ist vielleicht doppelt so lang. Aber es gibt auch da eine relativ hohe Obsoleszenz, das heißt also eine Zeit, nach der das Wissen seinen Wert verloren hat. Aber daneben gibt es natürlich in den Geisteswissenschaften trotzdem immer noch wieder Werke, die länger leben, die sich länger halten. Denken Sie an, wir sprachen gerade von Koselleck, denken Sie an Koselleks Klassiker, denken Sie an sein erstes großes Werk, Krise und Kritik. Oder denken Sie an Gadamers Wahrheit und Methode. Das sind Bücher, die auch nach 50 Jahren ihre prägende Kraft nicht verloren haben, die immer noch wieder zu neuen Texten, zu neuen Forschungen, zu neuen Kommentaren Anstoß geben. Und ich würde behaupten, das liegt auch an dem hohen Anteil an Subjektivität um nicht zu sagen an artistischer Subjektivität. Da ist eben ein sehr hoher künstlerischer Formanteil in den Geisteswissenschaften. Und gerade das, was sozusagen unser Glaube an Objektivität in den Wissenschaften verurteilen muss, gerade das ist häufig nicht nur der wertvollste und schönste, sondern auch der haltbarste Teil an großen Werken der Geisteswissenschaften.
Kommen wir auf einige der letzten Ausstellungen in Marbach zurück. Arno Schmidt war darunter, vor allem die aufwendige Präsentation vieler Originalmanuskripte und Hinterlassenschaften, sozusagen der puren Texte, aber auch der Reliquien moderner Autoren. Also im Wortsinne eine Schau, ein anschaulicher und bildmächtiger Strom der Artefakte, geschöpft aus der Fülle der Archive. Selbst die Zettelkästen wurden inszeniert. Dagegen schreibt Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung, für ihn sei der Reiz an der Literatur, dass ihre Motive und Ideen aus nichts als Buchstaben, Wörtern und Sätzen entstehen.
Also bei aller Sympathie für das, was Seibt da formuliert. Also ich bin auch selber ein passionierter Leser, der es liebt zu erfahren, wie die Lektüre im Kopf das Kino in Gang bringt. Also bei aller Sympathie, die ich dafür selbst habe, muss ich trotzdem sagen, ich fühle mich nicht dazu gezwungen, die visuelle Seite der Literatur auszustellen und ihr zur Aufmerksamkeit zu verhelfen. Ich tue das gern und ich tue das mit Überzeugung. Weil schauen Sie, Sie haben selbst gesagt, also die stellen ja jetzt neuerdings, und zwar nicht nur in Marbach, sondern auch anderswo, wo Literatur ausgestellt wird und wo die Spuren der Kunst, die Spuren des kreativen Prozesses ausgestellt werden, da stellen die ja die allermöglichsten, unmöglichsten Reliquien aus. Also es gab eine Ausstellung in Wien, da konnten sie die Unterhosen von Brahms sehen und weiß Gott was. Also die verrücktesten Geschichten, reine Reliquien, Rumpelkammer, wenn Sie so wollen, Trödelmarkt, Flohmarkt. Und ich sage Ihnen, für viele unserer Besucher ist das der erste und wichtigste Zugang zur Literatur. Die sehen bei uns das Taufkleidchen von Thomas Mann neben der Totenmaske von Nietzsche und das berührt sie. Und ich bin der Letzte, der sich über diese Art von Berührung oder Rührung lustig macht, weil das ist ein vollkommen legitimer und geradezu magischer Zugang zur Literatur. Selbst dieser Klotz, dieser Block, dieses Stück, was da liegt, wie ein Stück Holz oder ein Brikett, selbst das kann eine unglaubliche Faszination ausüben. Schauen Sie bei uns in der Vitrine dieses Nebeneinander. Da liegt ein Exemplar des Hitlerjungen Quecks aus der Marinebibliothek in Kiel neben einem Exemplar der Deutschen Menschen von Walter Benjamin, gewidmet Siegfried Krakauer. Diese Arche, schreibt Benjamin, die ich baute, als die faschistische Sintflut zu steigen begann. Und dieses Nebeneinander der beiden Bücher, die Sie natürlich nur von außen sehen, lässt es Ihnen kalt über den Rücken runterlaufen. Also so haben Sie häufig eine sehr, sehr starke und intensive Ausstrahlung, die von dem Buch als Dokument, als Monument geradezu ausgeht. Schauen Sie, wir hatten eine Tagung zu Gottfried Benn, dessen 50. Todestag ja letztes Jahr war. Und wir haben zu dieser Tagung die Bibliothek von Benn in den Vortragsraum gefahren und haben gesagt, bitte schaut euch das an, ihr könnt auch Bände da rausnehmen und könnt dazu was sagen. Und natürlich haben alle das gemacht, haben Bände da rausgenommen und haben plötzlich darauf höchst bedenkliche philologische Spekulationen und Theorien gebaut und Überlegungen daran geknüpft. Die Präsenz dieser mächtigen Archivalie, wie es die Bibliothek von Gottfried Benn ist, hat einfach an diesem Abend die Gespräche, hat die Diskurse anders laufen lassen. Das ist wie ein Magnetberg.
Sind nicht auch Töne, die Stimmen der Denker anregend? Beispielsweise dieses Treffen Ernst Cassirer und Heidegger in Davos. Würden Sie das nicht gerne mal im O-Ton hören?
Ja, wunderbar, wunderbar, grandios die Vorstellung und unserer Zeitschrift eine CD beilegen zu können. Wäre natürlich eine irrsinnig reizvolle Vorstellung. Ich weiß nicht, ob in Davos mitgeschnitten worden ist, ich bezweifle es. Man kommt ja leider sowieso mit den Audiodokumenten nicht sehr weit in der Zeit zurück. Wir haben meines Wissens keine Aufnahme von Freud, wir haben keine von Nietzsche, wir haben keine von Warburg, wir haben keine von Max Weber, wir haben keine von Stefan George. Insofern kommen wir da nicht wirklich sehr weit. Es wäre natürlich wunderbar, das zu haben. Und wir hätten einen ganz anderen, auch sinnlichen Zugang zur historischen Wirklichkeit, wenn wir den Klangraum hätten, also nicht nur den mit schriftlichen Mitteln wiederhergestellten Ideenraum oder den mit visuellen Mitteln der Fotografie oder der Zeichnung oder was auch immer wiederhergestellten Bildraum, sondern wenn man den Klangraum noch hätte, weil Ideen haben natürlich auch, wie auch immer sie artikuliert oder vorgetragen oder mitgeteilt werden, haben natürlich auch eine sinnliche, eine sensible Seite, eine sinnliche Wirklichkeit, und die ist in manchen Dimensionen für uns nicht mehr zu rekonstruieren. Eines dieser Lieblingsbücher, von denen ich träume, hat den Titel 100 Jahre Publikum. Ich träume von einer Geschichte des Publikums, also nicht mehr einer Geschichte der großen Vortragenden, also nicht Husserl, der mit dem Silberstift die Luft punktiert, oder Adorno im Seminar, sondern ich möchte gerne mal lesen oder mir vorstellen können, wer ihnen zugehört hat, wer hat da gesessen, wer hat denen zugehört. Das gilt natürlich also auch für das Radio. Ich hätte so wahnsinnig gerne mal eine Vorstellung davon, wer Adorno und Gehlen bei ihren großen Radiodiskussionen in den 60er und 70er Jahren zugehört hat. Also, vielleicht schreibt ja einer dieses Buch für mich.
Diesen Wunsch nehmen wir gerne zur Kenntnis. Ich bedanke mich bei Ulrich Rolf, dem Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Jochen Stöckmann.